You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und damit schönen guten Morgen, schönen guten Tag und schönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Antifa News für den 14. Februar. Wir schauen heute auf ein Prozessende gegen zwei Neonazis und wir werfen auch die Frage auf, was Neonazis und Naturschutz gemein haben. Und es wird um eine Website gehen, die Informationen aus den Maghreb-Staaten versammelt. Und daran anschließend hören wir auch noch einen Kommentar und zwar von Sachzwach FM. Das gibt's heute hier in den Antifa News. Wir blicken knapp zwei Jahre zurück. Am 1. Mai 2017 ging in Halle ein Neonazi mit einem zum Schlagstock umfunktionierten Starkstromkabel auf mehrere unbeteiligte Passanten und Passantinnen los. Er muss nun für 3,5 Jahre in Haft. Das urteilte in der letzten Woche das Landgericht in Halle.
Zum Strafmaß bin ich ein bisschen zurückhaltend, das zu bewerten, aber es ist natürlich schon kurios, wenn man sich anguckt, was in anderen politischen Verfahren, gerade auch gegen Linke, an Strafen verhängt wird. Dann kann man den Eindruck gewinnen, dass es dann ein Ungleichgewicht gibt.
Das sagt Valentin Hacken. Valentin Hacken ist der Sprecher des Bündnisses Halle gegen Rechts und hat da geblickt auf ein Urteil, was es letzte Woche in Halle gab. Landgericht hatte am letzten Donnerstag zwei Neonazis verurteilt. Carsten M. ist zu 3 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt worden. Seine Freundin bekommt etwas mehr als 1 Jahr auf Bewährung. Nun, was wurde ihnen zur Last gelegt? Man muss zurückschauen auf den 1. Mai 2017. Da gab es einen versuchten Neonazi-Aufmarsch in Halle. Der wurde blockiert und er fand nicht statt. Als Reaktion darauf jagten mehrere Neonazis Menschen mit ihren Autos durch die Innenstadt. Haben sie nicht nur gejagt, sondern eben auch angegriffen. Das stand nun vor Gericht.
Ja, die beiden Angeklagten haben sich nicht eingelassen, das müssen sie auch nicht, das ist erstmal ihr gutes Recht im Prozess, sich nicht zu äußern. Sie haben sich beide ja anwaltlich vertreten lassen und ihre Verteidiger, Verteidigerinnen haben zum Teil der Zeugen aufgerufen, wo allen im Saal vollkommen klar war, die lügen gerade. Das waren ja, beide Autos sollen voll besetzt gewesen sein, also müssen nur von 10 Leuten ausgehen, Minimum, die in dieser Gruppe da beteiligt waren. Und es haben eben auch Zeugen aus den Autos ausgesagt, die sollten eigentlich den Angeklagten helfen. Das Gericht hat heute auch festgestellt, das war nicht glaubwürdig, was sie da mitgeteilt haben, weil sie haben erzählt, sie sind quasi im Steinhagel durch Halle gefahren und also in einer pausenlosen Notwehrsituation. Was ich spannend fand, dass eben auch die Rechten, die nun dem Angeklagten helfen sollten, immer wieder klar gesagt haben, nee, er war hier quasi der Anführer, er hat klar gemacht, wo es lang geht. Insofern ist es auch folgerichtig, dass jetzt erstmal er vor Gericht stand und auch sie. Damit wird aber die rechtliche Auseinandersetzung nicht fertig sein.
Valentin Hacken über den Prozess, der letzte Woche zu Ende gegangen ist. Interessant war die Rolle der Staatsanwaltschaft. Die wurde nämlich immer wieder kritisiert. Zum Beispiel dafür, dass sie den rechten Hintergrund der Tat gar nicht richtig berücksichtigt habe.
Ich glaube, das als grotesk zu bezeichnen, ist relativ milde. Also das, was jetzt der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft im Prozess als Strafmaß gefordert hat, das hätte er gar nicht fordern können, wenn, so wie die Staatsanwaltschaft sich das gewünscht hat, vor dem Amtsgericht die Anklage erhoben worden wäre. Da ist nämlich bei 2 Jahren Schluss. Er hat jetzt über 3 Jahre gefordert. Das wäre gar nicht denkbar gewesen, nachdem was er sich da vorgestellt hat. Das zeigt auch nochmal die Wichtigkeit der Nebenklage in solchen Verfahren, weil die relevant dazu beigetragen hat, dass überhaupt der Sachverhalt ermittelt wird, die immer wieder drauf gedrungen hat, auch in den Befragungen der Zeugen und Zeuginnen, den Hintergrund, die Organisierung der Gruppe, die Zusammenhänge dazu zu erläutern. Der Staatsanwalt hatte Verhandlungstage, da saß er schweigend im Prozess und hatte gar keine Frage. Wir hatten schon so ein bisschen im Saal den Witz mitzuzählen, wie viele Fragen wären es heute und kommen wir über 3. Jetzt muss man fairerweise sagen, die reine Anzahl der Fragen sagt nichts über die Qualität aus und die Kammer befragt natürlich als erstes selber, da wird auch schon viel erledigt. Aber dass die Staatsanwältin, wie das die Süddeutsche vorher berichtet hat, geschrieben hat, das ist irgendwie Tagesgeschäft und das ist quasi inzwischen die übliche Gewalt am Rande von der Demo, ist völlig absurd. Da ist eine mutmaßlich terroristische Vereinigung nach Halle gefahren. Die haben sich uniform bekleidet, die haben mit der 88 auf den Pullovern ganz klar gemacht, was sie für eine Gruppierung sind. Die Zeugen haben ausgesagt, dass sie Schutz auf Demos machen und die Anspielung, wir machen Schutz, ist in Neonazi-Kreisen ja auch gerne mal eine auf die Schutzstaffel und auf den historischen Nationalsozialismus. Die sind natürlich nicht nach Halle gekommen, um da mal nett irgendwie 1-2 Leute vom Auto zur Demo zu begleiten. Und wenn ich die Tatmittel im Auto habe, das waren Flaschen, das waren Steine, das waren Starkstromkabel, das da eingesetzt worden ist. Ich habe sowas nicht im Auto, wenn ich irgendwo hinfahre. Die werden Gründe gehabt haben, warum sie das dabei gehabt haben. Und schon vor der Demonstration gab es ja auch Berichte, dass VersammlungsteilnehmerInnen angekündigt haben, bewaffnet dahin anzureisen. Das war ja auch der Grund, weshalb es dann diese Kontrollen vor Ort gab, die sich einige da nicht gefallen lassen wollten, weswegen dann auch die Versammlung nicht stattfinden konnte. Da haben zum Teil die Staatsschutzbeamten ausgesagt, wie, das wussten sie, da hatten sie vorher keine Erkenntnisse, dass es da eine gewaltbereite Anreise gibt. Die Staatsanwaltschaft fand das auch nicht so richtig relevant. Und das reiht sich eben ein in eine ganze Reihe von Verfahren, wo von außen nicht erklärlich ist, warum die Staatsanwaltschaft Halle nicht die rechtlichen Möglichkeiten, die sie hat, auch ausnutzt und da konsequent gegen rechte Gewalt vorgeht, was im Umkehrschluss für rechte Gewalttäter ja bedeutet, in Halle müssen wir uns jedenfalls nicht ganz so große Sorgen machen wie in anderen Städten, weil die Staatsanwaltschaft hier keinen besonders starken Verfolgungswillen zeigt.
Im Rahmen der Verhandlung war dann auch bekannt geworden, dass ein hessischer Polizist Informationen an die Angeklagte weitergegeben hatte. Außerdem handelten die beiden Verurteilten nicht alleine. Eigentlich müssten nun weitere Strafprozesse folgen. So Valentin Hacken, Pressesprecher des Bündnis Halle gegen Rechts.
Jetzt muss auf jeden Fall die Staatsanwaltschaft Halle hier in Aktion kommen, weil rechtlich gesehen ist es so, wir haben jetzt zwei Verurteilungen. Wenn das Urteil dann rechtskräftig wird, haben wir da zwei rechtswidrige Haupttaten. Und dann muss man sich fragen, was gab es da für eine Tatbeteiligung? Wir haben jetzt zwei von mindestens 10 Personen vor Gericht gehabt. Wenn wir nun davon ausgehen, dass das koordinierte Angriffe aus zwei vollbesetzten Autos waren, aus denen verschiedene Leute da Sachen rausgeworfen haben und Leute angegriffen haben, dann müssen natürlich jetzt die Verfahren geführt werden gegen die anderen Leute da im Auto. Und, das hat die Nebenklage ja auch nochmal im Prozess klargemacht, es müssen auch Verfahren geführt werden gegen die rechten Zeugen, die offensichtlich wahrheitswidrig ausgesagt haben und auch sich in krassen Widerspruch gesetzt haben zu den Fotos, die vorhanden sind, die zum Teil auf Hinweise auf die örtlichen Gegebenheiten gesagt haben, ja, das ist ihre Meinung. Das sind jetzt alles objektive Tatsachen. Und die Staatsanwaltschaft Halle hat es ja bis jetzt nicht geschafft, in diesem Verfahren klarzumachen, dass ihr das ernst ist mit der Strafverfolgung in diesem Fall. Jetzt müssen sie dringend, ernsthaft und auch schnell gegen die anderen Tatbeteiligten vorgehen.
Soweit der Prozessbeobachter und Sprecher von Halle gegen Rechts, Valentin Hacken. Der Prozess wird übrigens ein Nachspiel im Landtag haben. Auf Antrag der Grünen wird sich im März der Rechtsausschuss des Landtags Sachsen-Anhalt mit der Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft befassen. Im Bioladen gehen nicht nur Linke einkaufen. Ökologische Landwirtschaft und Vegetarismus sind auch keine Erfindung der Grünen. Welche Schnittmengen menschenverachtende Weltbilder und Umwelt- und Naturschutz haben, darüber informiert nun eine neue Handreichung. Jens Steiner hat sie für uns angesehen.
Wer das eigene Leben nach ökologisch nachhaltigen Idealen gestaltet, fühlt sich möglicherweise im Beton der Metropolen unwohl und lebt lieber auf dem Land. Um das als zerstörerisch empfundene kapitalistische Wirtschaftssystem zu ertragen, ist man bio, regional und saisonal. Am besten baut Frau das Lebensnötigste selbst an. Auch industriell hergestellte Kleidung wird oft abgelehnt, ebenso wie Atomenergie, Gentechnik und die Pharmaindustrie. Bei Wahlen macht man das Kreuz traditionell bei rechtsextremen Parteien und im Bücherregal steht eine abgenutzte Version von Mein Kampf. Überrascht? Ja, ich war schon ein bisschen überrascht. Das war jetzt auch nicht mein Text, sondern die Einleitung des neuen Heftes Rechtsextreme Ideologien im Natur- und Umweltschutz. Und Herausgeberin dieser Handreichung ist die Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz, kurz FARN. Sie gehört zu den Naturfreunden Deutschlands. Das ist neben NABU, BUND, Greenpeace und Grüner Liga eine der größeren Umweltschutzorganisationen hierzulande. Ja, und auf 32 Seiten geht es da um die ideologischen Schnittmengen zwischen Nazis und Naturschützern. Und gleich im ersten Kapitel geht es so ein bisschen um die geschichtlichen Wurzeln des Naturschutzes. Da geht der Blick zurück bis zu den Romantikern mit ihrer antimodernen und aufklärungsfeindlichen Haltung, über die darwinsche Evolutionstheorie, den Begriff Heimatschutz und der Blut- und Bodenideologie bis hin zu den Nazis im Dritten Reich. Marius Hellwig ist der Autor des Kapitels, selbst Teil der Fachstelle und Referent bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Er geht auch ein bisschen auf die Idee aus der Kaiserzeit ein, dass sich die eigene Art, also die Volksgemeinschaft, am besten erhalten lasse durch eine naturgemäße Lebenshaltung. Damals gab es eben auch schon antisemitische Töne, das wird auch nicht verschwiegen. Das alles kam parallel auf mit Vegetarismus, Naturreligiosität und ökologischer Landwirtschaft. Marius Hellwig geht ein bisschen ein auf die Viking-Jugend, auf den Bund der Gotteskenntnis, auf den Bund Artam, der die deutschen Ostgebiete damals germanisieren und polnische Saisonarbeiter verdrängen wollte. Dann macht Hellwig einen Brückenschlag in die heutige Zeit und erwähnt so rechte Magazine wie Kompakt oder Umwelt und Aktiv. Dann geht es weiter mit dem zweiten Kapitel von Janik Passeig. Der spricht über die Angst vor Überbevölkerung. Die ist nämlich aus seiner Sicht so Türöffner für rassistische und sexistische Diskurse Und wo Angst herrscht, ist einfach mal auch wenig Platz für Themen wie soziale Gerechtigkeit durch Umverteilung. Hier fallen auch wieder so prominente Namen wie der des Rassenkundlers Konrad Lorenz oder des grünen Mitbegründers Herbert Gruhl, der später dann auch die rechte ÖDP mit ins Leben gerufen hat. Im dritten Kapitel von Uwe Hicksch geht es dann um den abstrakten Begriff Heimat. Auch so ein Überbleibsel aus der Romantik. Heimat kann ja für jeden was anderes bedeuten. Kritisch wird es dann ab dem Punkt, wenn Heimat politisch und gesellschaftlich aufgeladen wird und Türöffner für Ausgrenzung und Abgrenzung wird. Im vierten Kapitel geht Lukas Nikolaisen dann darauf ein, wie Naturgesetze oder vermeintliche Naturgesetze als ideologische Grundlage für Ausgrenzung und Diskriminierung herhalten müssen. Spannend wird es dann nochmal zum Schluss im fünften Kapitel. Da geht es dann darum, wie neue oder eingewanderte, also gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten eine politische Spannweite bekommen. Tiere und Pflanzen interessieren sich halt nicht so sehr für künstlich geschaffene Staatsgrenzen. Ich denke da zum Beispiel an das Grauhörnchen oder an das Springkraut oder an diese Marienkäfer mit diesen nicht klar abgegrenzten Punkten auf dem Rücken. Zum Schluss, im sechsten Kapitel, geht es dann nochmal um den deutschen Wald, um die Romantiker, um Ernst Jünger und die identitäre Bewegung, um Aufforstung als Grundlage für arisches Leben und darum, wie sich Neonazis im Internet als Naturliebhaberinnen in Szene setzen. Ich denke mal, dass es einfach an der Zeit ist, für dieses Thema zu sensibilisieren. Immer mehr Menschen rennen in den Biomarkt und kaufen da ihre Lebensmittel ein, aus verschiedensten Gründen. Und es ist eben sehr leicht, auf diese Art und Weise rechte Themen salonfähig zu machen. Diese Broschüre Rechtsextreme Ideologien im Natur- und Umweltschutz ist ein netter Einstieg ins Thema. Leider hören die meisten Texte gerade dann auf, wenn es gerade spannend wird. Das Ganze ist da und dort ein bisschen zu trocken geschrieben, um eine breite Leserschaft zu gewinnen. Ich hätte mir ein paar mehr Fallbeispiele gewünscht, ein paar klare Handlungsempfehlungen. Dennoch ist es gut und löblich, dass es diese Publikationen gibt und das auch noch kostenlos bei der Naturfreunde Jugend Deutschlands, bei der Fachstelle. Die kann man sich auch als PDF runterladen.
Und unter naturfreunde.de kann man die PDF dann finden. Nazis im Naturschutz, eine Handreichung der Naturfreunde, klärt also dazu auf. Jens Steiner hat uns hier in den Antifa-News die Broschüre vorgestellt. Am morgigen Freitag wird der Bundesrat über die Frage entscheiden, ob die Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden. Das hat dann zur Folge, dass Menschen aus diesen Staaten, die in Deutschland einen Asylantrag stellen, noch schlechtere Chancen auf eine Anerkennung haben werden, sowie so gut wie keine Möglichkeiten auf Rechtsschutz, wenn ihr Antrag auf Asyl abgelehnt wird. Unter diesem Hintergrund ist es spannend, sich die Internetseite Erahin anzuschauen. Ein Internetdossier ist das, das sich mit ganz verschiedenen Aspekten beschäftigt. Mit Flucht und Migration aus den Maghreb-Staaten, mit der Frage nach der Stereotypisierung von Menschen aus diesen Staaten im Zuge der sogenannten Silvesternächte von Köln etwa, mit Perspektiven von Menschen im Asylverfahren, aber zum Beispiel auch mit Perspektiven von Menschen, nachdem sie in den Maghreb abgeschoben wurden.
Erahin, die, die gegangen sind. Dies ist der Titel eines Dossiers über Flucht und Migration aus Nordafrika. So aufgearbeitet zu einem Online-Dossier wurde das Ganze von dem Kollektiv Cameo. Die Gründe für das Verlassen des Heimatlandes sind ganz vielfältig, genauso wie die Menschen selbst. Diese Seite versucht, einige Gründe von Menschen, die aufgebrochen sind, darzustellen. Daneben gibt es Einschätzungen und Standpunkte von ExpertInnen, die ja die öffentliche Debatte mit bereichern sollen. Für seine Bachelorarbeit im Studiengang Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover hat Julius Matuschik, der Autor dieses Dossiers, die Recherchen erarbeitet. Und darin stellt er sich die Frage, ob die mediale Aufarbeitung der Silvesternächte von Köln und das neu entstandene Stereotyp Nafri Auswirkungen auf Betroffene hat. Was ist damit eigentlich gemeint? Also die Polizei der Stadt Köln nutzte diesen Begriff Nafri in ihrer Pressemitteilung. Das diente für sie als eine interne Abkürzung für Nordafrikaner. Auf dieser Seite hier kann ich mir auch eine Erklärung abholen, über diesen Begriff NAFRI und den Hintergrund, indem ich einfach auf ein grünes Kästchen klicke.
Am Anfang war der Begriff einfach nur ziemlich neutral konzipiert, so neutral wie das eben wie ein kriminologischer Begriff das eben sein kann. Später hat man den in die Nähe zu kulturalistischen Bedeutungen gerückt. Das heißt, man kann sagen, das Verhalten der Täter dieser schrecklichen Taten an der Kölner Silvesternacht, diese Taten wurden kulturalisiert. Das allerdings mit Kultur zu erklären, das greift meiner Meinung nach nicht. Menschen haben natürlich darunter gelitten. Das sind gerade die Menschen, die dann als NAFRIs diskreditiert werden. Es ist eine Gleichsetzung von den Tätern der Silvesternacht.
Das Projekt Erain, die, die gegangen sind, wirkt wie eine Ausstellung, eben bloß im Internet. Das heißt, wenn ich auf diese Seite gehe, erscheint erstmal der Titel des Dossiers und ich kann runterscrollen und dann wird mir erstmal erläutert, was eigentlich das Ziel dieses Dossiers ist. Nämlich eben die Debatte um die Geschehnisse der Silvesternächte von Köln nochmal aufzugreifen und auch eine andere Perspektive auf diesen Diskurs zu lenken. Das Projekt ist aufgeteilt in 4 Stationen. Da geht es zum ersten um den Aufbruch El Harba, um das Thema Flucht und Migration aus nordafrikanischen Ländern. Der zweite Teil hat den Titel Das Gespenst. El Shaba, da geht es um den bereits erwähnten Begriff NAFRI und die Entstehung eines Stereotyps. Der dritte Teil beschäftigt sich mit Deutschland, Almania, nämlich Flucht und Migration aus Nordafrika in Deutschland. Und im letzten Teil geht es nochmal um den Maghreb, El Maghrib, nämlich um die Frage, können nordafrikanische Länder eigentlich als sichere Herkunftsstaaten betrachtet werden? Neben einer Übersicht über die Kapitel ist hier eine Karte abgebildet. Auf der Karte sind Teile Europas und Teile des afrikanischen Kontinents in Schwarz und Grau abgebildet. Auf dieser Karte sind Orte mit verschiedenfarbigen Punkten markiert, auf die ich klicken kann. Ich kann also entweder den Kapiteln folgen oder mich auf dieser Landkarte orientieren an den Punkten, die mich ansprechen. Ich klicke jetzt also hier zum Beispiel auf einen roten Punkt in der Mitte von Deutschland und dann lande ich bei Suhair, der in Hannover lebt. Von dem sehe ich hier eine Fotografie vor einem Kirschblütenbaum, eine Profilaufnahme. Auf seinem Profil bilden sich Licht und Schatten ab und dann kann ich mir eben auch ein Video anschauen, in dem er selbst spricht.
Ja, ich wollte immer frei leben. Oder ein Freimann sein, ohne Vorurteile. Und in Marokko als schwuler Mann gibt's viele Vorurteile.
Ebenfalls thematisiert auf der Internetseite von Erain wird das Thema Abschiebehaft. Ich sehe in diesem Kontext 2 Fotografien. Zum einen ein vergittertes Fenster mit einer Heizung davor, helle Vorhänge, eine sehr karge Kulisse. Und vor diesem Fenster steht eine Person, die einen grauen Kapuzenpullover trägt und hinausblickt. Daneben ein Bild von einer Wiese, umringt von Bäumen, wo ich auf der linken Seite dann aber eben auch eine bestimmt 5 Meter hohe Mauer sehe. Daneben ein Stacheldraht und ein kleines Wärterhäuschen. Und dann kommt auch eine Person, die hier Momo genannt wird, zu Wort zum Thema Abschiebehaft.
Hier sind wir in einem Gefängnis. Sie haben mir zwar gesagt, es wäre ein Transferzentrum, aber wir leben hier in einem Gefängnis, wie Kriminelle. Die Tür ist verschlossen. Man kann für 2 Stunden pro Tag nach draußen. Und warum bin ich hier? Ich weiß es nicht. Als mein Anwalt meine Akte gesehen hat, sagte er, Sie haben alles von mir, meinen Ausweis, es wäre nicht kompliziert, mich in meinem Land zu schicken. Warum haben Sie mir dann 3 Monate hier gegeben? Sie wissen, dass mich ein Tag hier drin 230 Euro kosten würde, bei einer möglichen Rückkehr. 230 Euro am Tag hier drin, das ist, als wäre es ein 5-Sterne-Hotel.
Die Seite erain.de, die ermöglicht uns ja auf verschiedenen Sinnesebenen eben auch einen Eindruck zu der Debatte um Flucht und Migration aus Nordafrika, aus den Maghreb-Staaten, über die Situation von Migrierten in Deutschland, die rassistisch aufgeladenen Diskussionen nochmal unter einem anderen Licht auch zu betrachten und dazu verschiedene Stimmen zu hören, Menschen zu sehen, wie sie darüber sprechen, über ihre Situation zum Beispiel in Abschiebehaft. Menschen, die sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen, Menschen, die nach einer Abschiebung wieder zurückkehren in einen Maghreb-Staat. edahin.de macht neue Blickwinkel auf, holt Stimmen hervor, die sonst häufig vergessen werden. Diese Ausstellung kann ich mir eben direkt nach Hause holen, an meinen Schreibtisch, wo auch immer ich gerade sitze, und kann darin stöbern. Und die ist auch von der Machart auch ganz nett und einfach zu bedienen. Jede Person hat dazu Zugriff. Es kostet nichts. Ich kann es mir einfach anschauen.
Anschauend könnt ihr euch also diese Seite unter erahin.de. Ah! Seit Jahren bewegt so manche Nachrichtensendung die Frage, wie viele Geflüchtete dieses oder jenes Land aufnehmen muss. Hier nun in den Antifa-News ein Kommentar von Sachzwang FM.
Wer regelmäßig die öffentliche Debatte, sprich Medien, verfolgt, dem werden möglicherweise ein paar aufschlussreiche Details an Formulierungen aufgefallen sein, über die zu reflektieren es sich lohnt. So kreisen seit Monaten erhitzte Diskussionen um die offenbar essentielle Frage, ob Fahrverbote verhängt werden dürfen. Dürfen? Es ist doch eher so, dass Fahrverbote verhängt werden sollten, also müssen, wenn durch abgasintensive Autos bestimmte Grenzwerte für Schadstoffe überschritten werden. Die Gerichte und den Volkszorn bewegt jedoch, wie gesagt, die Frage, ob Fahrverbote verhängt werden dürfen. In dieser Konstellation, in diesem phantasmatischen Setting, steht der rechtslibertäre Wutbürger mit seinem Diesel-SUV, freie Fahrt für freie Bürger, hier und dort ein böswilliger, natürlich linksgrün versiffter Gängelungsstaat, einer von Volksverrätern nämlich. Der Verkehrsminister höchst selbst, CSU Scheuer, hat sich mit Werf in die Diskussion eingeschaltet und poltert gegen jahrelang etablierte Schadstoffgrenzwerte, als seien diese ausgeheckt worden, um unbescholtene Bürger zu schikanieren. Scheuer, bei dem man sich fragt, woher sein sprechender Name stammt, ist immerhin vom Erscheinungsbild her ein Sympath. Immerhin hat er keine Soldatenfrisur wie Spahn oder Tauber. Während alle, oder sagen wir doch gleich, während Deutschland sich fragt, ob Fahrverbote verhängt werden dürfen, bewegt seit Jahren denselben Volkszorn und auch so manche Nachrichtensendung die Frage, wie viele Flüchtlinge dieses oder jenes Land aufnehmen muss. Noch zu Zeiten, als die sogenannte Willkommenskultur noch beteuerte, jeder Flüchtling, pardon, Geflüchtete, sei doch ein Mensch, ergo eine Bereicherung, war zu vernehmen, dass doch die Flüchtlingslast gerecht zu verteilen sei in Europa. Jeder Flüchtling sei also doch irgendwie eine Belastung und nicht Bereicherung. Nun waren das selbstverständlich nicht dieselben, die da etwas eine Last nannten, was andere als Bereicherung empfanden. Dennoch waren in derselben Öffentlichkeit schnell beide Sprachregelungen etabliert. Und man konnte daher schon Wetten abschließen, dass die Willkommenskultur nur ein temporäres propagandistisches Zwischenspiel bleiben sollte, bevor eine nicht minder propagandistische, mal latente, mal sich manifest austobende Fremdenfeindlichkeit die Oberhand gewinnen würde. Wie auch immer, bemerkenswert ist die Sprach- und Denkregelung, dass Flüchtlinge etwas seien, das man aufnehmen müsse oder nicht, und dass Fahrverbote etwas seien, das doch nicht verhängt werden dürfe, weil sie das deutsche Menschenrecht auf Luftverschmutzung verletzen. Muss ich das? Darf der das? Der Modalverbenwahnsinn könnte einem von anderswo bekannt vorkommen. Es ist der Denk- und Argumentationshorizont von Staatsbürgern, insbesondere von deren Musterexemplaren, den Beamten, beispielsweise Lehrern. Um homöopathische Mehrarbeitsquanta wird erbittert gefeilscht, während doch der generelle Arbeits- und Loyalitätswahn, die gesellschaftliche Determinierung, mitnichten kritisiert werden. Schließlich hat man, wie noch im Feudalismus, einen Dienstherrn, auf den man nichts kommen lässt, dem man ja auch auf Gedeih und Verderb unterstellt ist. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Und natürlich ist es kein Zufall, dass jenes Machwerk, heute würde man es ein Gesetzespaket nennen, das 1933 die Entfernung der Juden aus dem öffentlichen Dienst zum Inhalt hatte, den treffenden Namen Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums trug. Im außerstaatlichen Bereich, zumindest im Selbstbild der Privatwirtschaft, zielen vernünftigere Kategorien des Könnens und Wollens auf Mündigkeit ab, während administratives Müssen und Dürfen den ewigen Denkhorizont des staatlich-juristisch bandagierten Mündels markieren.
Wir hörten einen Kommentar von Sachzwachen FM hier in den Antifa-News und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Antifa-News. Ihr könnt sie wie immer nachhören auf freie-radios.net und auf radiokorax.de. Bis zur nächsten Woche.